Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt eine ganze Menge Schreihälse und Crash-Propheten, die mit Angst gutes bzw. schlechtes Geld verdienen. Es gibt aber auch einige, denen man zuhören sollte, wenn sie eine Warnung aussprechen. Und um die geht es heute. Legen wir los. So, dann sprechen wir mal über Staatsschulden, dann sprechen wir mal über Anleihemärkte, die irgendwann unter der Last dieser Staatsschulden bzw. der Sorge, dass sie nicht zurückgezahlt werden können, eine Reaktion zeigen werden. Eigentlich müsste ich diesen Inhalt doppelt und dreifach verwerten. Es macht mir echt keinen Spaß, festzustellen, dass genau diese Sorge, die sich in diesen kommenden 20 Minuten, glaube ich, ganz gut zusammenfassen lässt, bei einigen quasi Lebensgrundlage ist für das, was sie machen. Und damit meine ich Lebensgrundlage nicht aus innerer Überzeugung heraus, sondern es ist ein echtes Geschäftsmodell, genau davor zu warnen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie exzellent das funktioniert, selbst wenn das, wovor man da warnt, gar nicht eintritt. Das macht mich ein bisschen fertig. Also jeder soll ja sagen, was er möchte, aber einfach Jahr für Jahr für Jahr die handelnden Personen, und ich nenne ihren Namen nicht, weil mir wahrscheinlich eine persönliche Auseinandersetzung, zu der ich aber dennoch jederzeit bereit bin, keinen großen Spaß bereiten würde, wie man das einfach immer raushauen kann, Eurokrise, Schuldenkrise, Repression und so weiter, dann passiert nichts, aber man macht einfach so weiter. Mich nervt das. Aber das ist ja nur mein persönliches Problem. Also steigen wir ein. Und wenn ihr an der Stelle sagt, ja, ein bisschen Abstand zu nehmen und das Ganze realistisch einzuordnen, das macht uns aber mehr Freude als diese Panikmache, dann soll mein Lohn heute gerne sein, dass ihr diesen Podcast abonniert. Und wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst ihr einen positiven Kommentar. Dann freue ich mich darüber. Es geht also natürlich um ein sehr ernstes Thema. Das heißt, Staatsverschuldung der USA, viele haben sich ja, und man konnte sich auch leicht dran gewöhnen, und man sagt, na gut, die steigt. Das ist halt so in unserem System, die steigt immer weiter. Eigentlich ist es was Buchhalterisches. Aber es geht in Wahrheit um den Kern des Finanzsystems. Und dieser Kern des Finanzsystems lässt sich mit einem Wort beschreiben: Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen irgendwann reißt, dann hat das Folgen für Aktien, für Anleihen, für Währung und für das gesamte Wirtschaftsklima. Der Ausgangspunkt heute, das war meine, ein bisschen hochgestochen, Inspiration für diese Podcast-Folge, ist eine Analyse von Paul Tudor Jones gewesen. Ist einer der bekanntesten Hedgefondsmanager unserer Zeit, eigentlich jemand, der eher kurzfristig agiert. Aber wann immer man von Paul Tudor Jones etwas hören oder lesen kann, dann sollte man das machen. Im Übrigen ist er ein knallharter Realist. Also ich bin mir, wahrscheinlich wäre ich für ihn ein bisschen zu links woke, wenn wir uns unterhalten würden. Aber was der Mann von sich gibt, damit kann man sich beschäftigen, gerade weil es so nüchtern ist. Er spricht in einem Interview mit Bloomberg, müsste das gewesen sein, nicht von der Big Beautiful Bill, sondern von der Big Beastly Bill, der grausamen, aber notwendigen Wahrheit, wie ein ausgeglichener US-Haushalt wirklich aussehen müsste. Beginnen wir also mit den schonungslosen Fakten. Die USA schreiben seit Jahren, das hat nichts mit Donald Trump zu tun, tiefrote Zahlen. Schon vor der Pandemie lagen die Defizite bei etwa 4% des Bruttoinlandsprodukts, das, was jährlich obendrauf kam. Das wurde unter Donald Trump in der ersten Amtszeit Realität, aber heute kein Trump-Bashing, zumindest mal nicht explizit. In der Biden-Administration haben wir sogar von 6% gesprochen und diese 6% hat Trump dann übernommen und es wird auch nicht weniger werden. Das ist vielleicht die große Überraschung, die ihm aber offensichtlich in Umfragen nicht geschadet hat. Denn ihr wisst, ja, eigentlich gab es klare Pläne, wie das alles reduziert wird und so weiter. Außer Doge, das war also Tropfen auf den heißen Stein wäre noch zu viel. Das macht pff. Und dann sind die 50, ob es überhaupt 50 Millionen waren, 100 Millionen, waren es 50 Milliarden? Selbst wenn es die 50 Milliarden wären, die hier mal kolportiert, von wem auch immer werden, alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Und davon ist in der Big Beautiful Bill auch nichts mehr übrig. Zur Erinnerung, und das ist ganz wichtig, wir haben kein Krisenniveau wie 2008, 2020. Das alles, diese Neuaufnahme der Schulden, ist mittlerweile Dauerbetrieb. So ist das eben mit der Droge Geld. Wenn sie einmal so üppig verteilt wurde wie zur Finanzkrise, der Markt kann nicht mehr ohne, die Wirtschaft kann auch nicht mehr ohne. In absoluten Zahlen heißt das momentan, die USA geben jedes Jahr rund 900 Milliarden US-Dollar aus. Tendenz steigend. Entschuldigung, 900 Milliarden mehr aus, als sie einnehmen. So muss man das eigentlich sagen. Sie könnten ja ruhig 900 Milliarden ausgeben, wenn sie denn 900 Milliarden oder annähernd 900 Milliarden einnehmen, dann wäre es ja durchaus auch sinnvoll. Der Staat soll ja nicht horten und sparen, der Staat soll ja investieren. Aber da ist eben eine Unterdeckung. Und das bei einem Zinsniveau, das sich seit den Nullzinsjahren vervielfacht hat. Das heißt also, die Zinszahlungen, man muss hier immer die Laufzeiten beachten, wir machen es heute aber ganz simpel, haben sich inzwischen auf etwas über eine Billion Dollar erhöht. Das heißt, ein wachsender Teil des US-Budgets fließt in die reine Schuldenbedienung, ohne einen einzigen Dollar davon für Bildung, Infrastruktur oder auch Verteidigung ausgeben zu können. So, und Paul Tudor Jones macht also dieses Gedankenexperiment auf, Big Beastly Bill, und stellt die unbequeme Frage, was wäre denn, wenn wir jetzt wirklich das Haushaltsdefizit beseitigen wollten? Keine schönen Rechnereien, keine politischen Ausflüchte, einfach nur Einnahmen minus Ausgaben gleich Null. Dass wir jetzt alle, während ihr das hört, denkt, ja, wie realistisch ist das denn, zeigt eigentlich auch, wo wir heute angekommen sind. Aber so war es mal, ist lange her und es muss wahrscheinlich irgendwann wieder so kommen. Mit dem Gedanken muss man sich beschäftigen, es sei denn, man erträgt die Konsequenzen. Da kommen wir gleich noch zu. Das erste Mittel, was Paul Tudor Jones hier vorschlägt, die Zinsen müssten runter. Und zwar deutlich. Angenommen, man könnte die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 2,5% drücken. Das würde dem US-Haushalt rund 175 Milliarden Dollar an Zinskosten sparen. Bleibt immer noch ein riesiges Loch an momentan 725 Milliarden. Dieser Satz, der ist von ihm. Man könnte die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 2,5% drücken. Ihr erinnert euch, was ich gesagt habe, worauf wir achten müssen, wenn wir eine Ahnung davon haben wollen, wann das System wirklich zu gestresst ist. Also, wann es droht zu wanken? Zinskurvenkontrolle. Angenommen, man könnte die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 2,5% drücken. Yield Curve Control ist das, was er hier anspricht, ist eine Maßnahme und hier habt ihr es zuerst gehört. Das wird das Zeichen sein, wenn man das hoffähig machen wird. Und das passiert nicht, indem von heute auf morgen hier ein Beschluss erfolgt. Das würde der Finanzmarkt sehr, sehr übel nehmen, sondern indem man darüber diskutiert. Vielleicht ist diese erste Diskussion ja schon ein Hinweis. We will see. Weiterer Vorschlag, denn 725 Milliarden bleiben ja übrig. Eine faire Aufteilung, und das Wort fair setze ich hier mal in Anführungszeichen, eine faire Aufteilung aus Sicht von Paul Tudor Jones. Zur Hälfte durch Ausgabenkürzung, zur Hälfte durch Steuererhöhung. Auf der Ausgabenseite, er hat das ganz konkret gemacht, quasi mit Taschenrechner in der Hand, bedeutet das eine pauschale Kürzung von 6% über alle Budgetposten hinweg. Sozialversicherung, Medicare, Bildung, Verteidigung, nichts wäre tabu. Eine pauschale Kürzung von 6% würde bedeuten eine Einsparnis von rund 360 Milliarden US-Dollar. Die andere Hälfte müsste durch massive Steuermaßnahmen hereingeholt werden. Jones denkt an eine drastische Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49% und er denkt über eine jährliche Vermögensteuer von 1% nach und eine Anhebung der Kapitalertragssteuer auf 40%. Nur so wäre es aus seiner Sicht überhaupt denkbar, die Lücke zu schließen. Und ich finde es, obwohl mir natürlich der ein oder andere, einfach aus dem Bauch heraus sage ich, ist Bildung, Sozialversicherung, hier kann man doch nicht einfach kürzen. Ich finde es aber richtig, dass man sich die Gedanken macht. Und auf der anderen Seite ist Paul Tudor Jones nicht der Einzige. In diesem Interview hat er es noch ein bisschen länger ausgeführt. Es ist so glasklar, wer von dieser Geldpolitik in den letzten 20 Jahren, spätestens aber seit der Finanzkrise, davon profitiert hat. So offensichtlich, wer hier immer reicher wird. Und wenn selbst schon ein Hedgefondsmanager, wahrlich nicht bekannt als Kommunist oder Sozialist, wenn selbst der schon sagt, die Besteuerung derjenigen, denen es extrem gut geht, ist viel zu niedrig in den USA, ja, meine Güte, dann ist es vielleicht auch politisch mal durchsetzbar. Wir sprechen ja hier nicht von normalen Vermögen. Also Millionäre sind ja hier kaum angesprochen. Zumindest nicht die einfachen, zweifachen oder dreifachen. Also, ist das politisch vorstellbar? Absolut nicht. Ökonomisch zwingend? Vielleicht. Aber kein Präsident, kein Kongress würde ein solches Beastly Bill verabschieden. Paul Tudor Jones geht es also ganz sicherlich nicht darum, irgendwie politische Machbarkeit zu beschreiben. Ihm geht es um eine Mahnung. Je länger die Politik das Thema meidet, aufschiebt, desto wahrscheinlicher wird es, dass nicht die Regierungen den Wandel gestalten, sondern der Markt ihn erzwingt. Und hier kommen wir zum eigentlichen Kern seiner Warnung. Die Märkte, insbesondere der Anleihemarkt, sind viel stärker als jeder Präsident. Das haben wir auch in den letzten Monaten schon erlebt. Die Macht, die vom Anleihemarkt ausgeht, ist deutlich höher als jede Macht, die ein US-Präsident haben könnte. Denn wenn der Anleihemarkt das Vertrauen verliert, dann wird es ungemütlich. Die Stunde der Märkte ist also im negativen Sinne, wenn Anleiheinvestoren Nein sagen. Die US-Staatsanleihen gelten noch immer als sicherster Hafen der Welt. Dieses Vertrauen beruht auf der Annahme, dass die USA ihre Schulden diszipliniert bedienen. So einfach ist das. Und dass damit, und wir haben auch diesen Warnschuss an Donald Trump gesehen und er hat ihn verstanden, das bedeutet auch, dass die Zentralbanken unabhängig bleiben müssen. Wenn beides ins Wanken gerät, ändert sich alles. Was passiert also, wenn Investoren beginnen, höhere Risikoprämien zu verlangen? Dann steigen die Renditen und die Schuldenlast explodiert weiter. Absoluter Teufelskreis. Jeff Gundlach, der als Bond King bekannte Anleiheinvestor, der warnt allerdings schon etwas länger, muss man sagen, vor einer solchen Dynamik. Für ihn ist klar, sollte eine neue Regierung oder die Regierung Trump versuchen, über politische Einflussnahmen die Fed zur Zinssenkung zu zwingen, dann würde das Vertrauen der Märkte abrupt kippen. Gundlach nennt das eine Art finanzielle Repression, bei der die Zentralbanken zu einem politischen Werkzeug wird, beziehungsweise die Zentralbank zu einem politischen Werkzeug wird. Ray Dalio, Gründer von Bridgewater, sieht in solchen Szenarien den Beginn von einem Paradigmenwechsel. Das alles übrigens, diese Reaktion, sowohl des Anleihemarktes als auch dieser Investoren, also Donald Trump, ihr kennt ihn. Und das ist so ähnlich, ach, lassen wir das. Ihr wisst, wie es ist. Der Mann hat seine eigene Wahrnehmung und dann ist es irgendwie so, zumindest mal nach außen hin, nach innen muss er das erkannt haben. Andererseits hätte es keinen Sinn gemacht, so schnell in der Tarif, also Zollpolitik zu reagieren. Und insbesondere, wir erinnern uns auch an das Warnsignal vom Anleihemarkt. Innerhalb von 24 Stunden hat ihm Scott Bessent erklärt, du kannst alles schreiben auf Truth Social, was du willst, aber keine Spielchen mit dem Anleihemarkt. Mach das nicht. Hat er auch nicht, hat er auch zurückgenommen, denn man sieht ja, es vergeht kaum einen Tag ohne Kritik an Jerome Powell, dass er ihn allerdings vorzeitig absetzt. Das ist momentan nicht mehr das Gespräch. Was allerdings passiert, ist, dass es so eine Art Shadow Fed Chair gibt. Es ist also ein Spiel mit den Erwartungen. Es kursiert die Idee, dass er quasi einen Nachfolger ernennt, bevor Jerome Powell zurücktritt, der Schattenzentralbankchef. Und wir sehen möglicherweise, dass wir wissen ja am Ende nicht, was ist Ursache und Wirkung, dass das bereits auf die Zinsen wirkt. Sollten die langfristigen also Zinsen müssen sinken, damit sich der Staat günstiger finanzieren kann. Und das Kalkül von Donald Trump ist, wenn ich bereits jetzt mich festlege auf einen zukünftigen Notenbankchef, dessen Absichten bereits jetzt schon klar sind, dann wird das vielleicht jetzt schon, denn so etwas passiert ja permanent und fortlaufend, jetzt schon auf die Zinsen sich auswirken. Kann man machen, wird aktuell auch gemacht und wir sehen wahrscheinlich auch schon leichte Reaktionen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Nebenwirkungen erheblich sind. Wenn Investoren das Gefühl haben, dass Geldpolitik nicht mehr der Stabilität, sondern der Politik selbst dient, dann fliehen sie. Und dieser Effekt bzw. diese Effekte arbeiten natürlich gegeneinander. Sie fliehen in sichere Häfen, sie fliehen in Gold, sie fliehen in Fremdwährung oder sie verlangen deutlich höhere Renditen. Letzteres ist noch nicht der Fall. Aber wir sehen eine Abwertung des US-Dollar. Wir sehen eine strukturelle Aufwertung des Goldes momentan. Machen wir mal ein Zwischenfazit, weil das natürlich ein Riesenthema ist. Wir bewegen uns zweifellos auf einem schmalen Grat. Aktienbewertungen sind zum Großteil durch niedrige Zinsen und wachstumsfreundliche Politik gestützt. Wenn beides wankt, dann geraten natürlich diese Bewertungsmodelle unter Druck. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis, diese ganzen Multiples, die werden sich selbst, da kann KI sich noch so schön entwickeln, die werden sich reduzieren, wenn der Markt nicht mehr bereit ist, Risiken einzugehen. Historisch liegen die KGVs bei steigenden Zinsen und bei steigender Unsicherheit schlicht niedriger. Anleihen sind aus meiner Sicht, ich habe es hier mehrfach beschrieben, keine sichere Bank. Wenn Zinsen weiter steigen, verlieren zumindest mal Bestandsanleihen Wert an Wert. Besonders langlaufende Partien. Entschuldigung, ich bin hier gerade, ich weiß, ich habe neulich mit einem Insekt hier, so ist es weg. Besonders langlaufende Papiere können dann hohe Buchverluste verursachen. Das heißt also, der Schutz hier, auch das sehen wir am Markt, würde dann über kurze Laufzeiten funktionieren oder inflationsindexierte Anleihen. Ist aber mal ein separates Thema. Ja, schreibt mir mal, ob euch das interessieren würde. Inflationsindexierte Anleihen könnten ganz interessant sein. Gold, Immobilien, Sachwerte tendenziell profitieren, und zwar so lange, wie die Finanzierungskosten nicht durch die Decke gehen. Das gilt natürlich auch für den Aktienmarkt, bis eben der Punkt kommt, an dem das Vertrauen nicht mehr da ist. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann gab es natürlich auch schon andere Staaten, die ihre Schulden ignoriert haben. Und in the long run sind sie alle früher oder später von der Realität eingeholt worden. Vergleiche mit Argentinien oder Griechenland oder gar dem Römischen Reich, obwohl das Römische Reich wäre vielleicht noch am ehesten ein passender Vergleich, sind aber momentan nicht so hilfreich, weil die USA eben weder Griechenland sind noch Argentinien. Sind sie das Römische Reich? Das werden wir dann vermutlich erst sehr viel später erfahren. Die USA haben nach wie vor die Weltleitwährung. Das heißt aber auch, dass die Messlatte hier deutlich höher liegt. Wenn das Vertrauen in den Dollar fällt, dann hat das globale Folgen für Handelsbeziehungen, für Rohstoffpreise, für Kapitalflüsse, letztlich natürlich auch für uns in Europa. Wichtig ist zu verstehen, das ist und wird wahrscheinlich kein Prozess sein, der dann irgendwann zu einem Tag führt, an dem alles zusammenbricht, sondern es ist ein schleichender Prozess mit dann einem plötzlichen Ausgang, wenn so eine Spirale einmal in Gang gekommen ist. Ja, deswegen ist Paul Tudor Jones' Warnung auch kein Panikruf. Er sagt insbesondere, das ist etwas, das kann uns innerhalb der nächsten 365 Tage beschäftigen. Ja, das ist schwierig zu erklären, aber wir sehen es immer wieder am Aktienmarkt. Dann kommt ein schwarzer Schwan, der eigentlich gar nicht so groß ist, und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. The Big Short, Die Immobilienkrise, heute sagen alle, das war unausweichlich. Aber wenn wir uns anschauen, wie schnell man dann mit der Immobilienkrise umgegangen ist, hätte also damals die Notenbank, sie hat sich ja wahrscheinlich in dieser ominösen Sitzung dann dagegen entschieden, Lehman Brothers zu retten. Heute wissen wir, hätte sie Lehman Brothers gerettet, dann wären zwar einige Schuldige nicht zur Rechenschaft gezogen worden, sprich, es hätten ganz viele nicht so viel Geld verdient, die Kollateralschäden wären aber wahrscheinlich auch geringer gewesen. Sie hat dann eine Woche, zwei Wochen später genau das nachgeholt und hat den Markt mit Liquidität geflutet. Das heißt also, auch dieser scheinbar unausweichliche Vorgang hätte theoretisch verhindert werden können oder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt stattfinden können. Deswegen sagt Paul Tudor Jones, bei solchen Entwicklungen ist es wirklich nicht sinnvoll, darauf zu wetten oder darauf zu warten, wann passiert es. Es kann in einem Jahr sein, Originalzitat von Paul Tudor Jones, oder in den nächsten 10 Jahren. Oder es gibt Anpassungen, die es nochmal verschieben. Oder es gibt Verschärfungen, die den Zeitraum kürzer werden lassen. Die Vorstellung, es gibt den einen großen unausweichlichen Knall, die ist unsinnig. Weil in aller Regel der Knall nicht unausweichlich ist, sondern die Folge von mehreren Fehlentscheidungen. Im Portfolio ergeben sich daraus keine Anpassungen. Wichtig ist nur, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass dieser Trend unausweichlich ist. Schulden wachsen exponentiell. Politische Kompromissfähigkeit, darf ich das so zart sagen, die wächst nicht exponentiell. Und politischer Sachverstand auch nicht. Und die Märkte sind sehr, sehr, sehr lang geduldig bis zu dem Punkt, wo sie es dann nicht mehr sind. Also ist Big Beastly Bill von Paul Tudor Jones natürlich eine Metapher für das, was passiert, wenn wir nicht handeln. Bei vielen Anlegern ist aber, wenn sie auf die Konsequenzen schauen, der Gedanke immer, wenn die Regierung nur hier und da ein bisschen weniger ausgeben würde und sie passt besser auf mit ihren Ausgaben und die Diäten nicht erhöht, das alles wird die Probleme strukturell nicht verbessern. Wenn wir also heute in den USA, in Europa, in Deutschland genau die Politiker in charge, wie sagt man es, im Amt hätten, bei dem man sagt, da besteht der Sachverstand, auch die müssten Entscheidungen treffen, die aus unserer Sicht alles andere als angenehm wären. Wer möchte denn höhere Steuern? Wer möchte denn niedrigere Ausgaben? Und das ist wahrscheinlich... Ich werde es fortführen. Das ist wahrscheinlich die bittere Erkenntnis, dass wir den Moment, dass der Finanzmarkt in so eine Abwärtsspirale gerät, erleben werden. Wie heftig muss man dann schauen? Weniger, weil es unvermeidlich wäre, sondern eher, weil man sich kaum vorstellen kann, dass sich Politik traut, unbequemen Maßnahmen dann wirklich in der Geschwindigkeit radikal umzusetzen. Jetzt hatte ich mir eigentlich vorgenommen, heute noch einen optimistischen Ausgang zu beschreiben. Also sage ich dir, der sicherste Schutz in Krisenzeiten sind und bleiben Sachwerte. Geldwerte werden in einer Geschwindigkeit entwertet, wenn es zu einer Abwärtsspirale kommt. Dagegen ist das, was der Aktienmarkt verliert, ein Witz. So, doch nochmal den Ausgang gefunden. Also, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.